Nö, das geht, danke. So lang wird die Predigt nicht. Ich war schon mal da. Soll ich trotzdem noch was zu mir sagen? Ich bin Samuel Schmidt, habe meine Frau Doreen mitgebracht. Wir sind seit letztem Jahr August in Darmstadt, also relativ frisch. Wir sind aus beruflichen Gründen hergezogen, weil wir hier neue Arbeit gefunden hatten. Vorher, also die Jahre vorher, haben wir in Hamburg gewohnt. Ursprünglich kommen wir aber aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Doreen ist an der Ostsee beheimatet, in Stralsund, dem Tor zu Rügen. Ja, ich komme aus Malchow. Das ist auch eine schöne Urlaubsstadt. Manche kennen das vielleicht durch das Landhaus Die Arche, wer vielleicht schon mal da war. Das ist meine Heimatgemeinde. Ja, das sind wir. Und ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, über die ich mich sehr freue, weil ich die sehr gerne halte. Ich fange aber mal mit keiner großen Einleitung an, sondern fange einfach mal an, den Text vorzulesen und ihr versucht zu erraten, wo ich gerade bin. Dreh dich, Sulamit. Dreh dich beim Tanz im Kreise, denn wir wollen dich bewundern. Was gibt es denn zu sehen, wenn ich den Reigen von Mahanaim tanze? Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentochter. Die Rundungen deiner Hüften wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Schoß gleicht einer runden Schale, die stets mit Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen von Lilien umkränzt. Die Kenner haben es vielleicht erraten. Das ist das Hohelied. Hohelied Kapitel 7, die Verse 1 bis 3 waren das, falls ihr nochmal nachlesen wollt. Das Hohelied ist vielleicht das kniffligste Buch der Bibel. Das ist nicht so knifflig, weil es dabei um so Liebe geht und das wirklich sehr blumig und ausführlich beschreibt, was Liebe denn bedeutet. An manchen Stellen braucht es zwar tatsächlich Mut, die Bibeltexte im Gottesdienst vorzulesen, den werde ich aber aufbringen. Ihr, die ihr Familie habt, ihr wisst eh, wie das geht, von daher ist das kein Problem. Und wenn Kinder da sind, na dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, das ein oder andere notwendige Gespräch zu führen. Oder ihr hofft insgeheim, dass sie die Sprache nicht verstehen. Es liegt nicht an der Sprache oder dem Thema, dass dieses Buch so knifflig ist. Knifflig ist, wovon dieses Buch nicht spricht, nämlich von Gott. Gott kommt in diesem Buch nicht vor. Er spielt dort keine Rolle. Er taucht nur an einer einzigen Stelle, ganz beiläufig auf. Und dann nicht mehr. Vorher nicht und dahinter nicht. Und diese eine Stelle, in der es um Gott geht, findet ihr in Hohelied Kapitel 8, also schon relativ weit fortgeschritten, in Vers 6. Und dort steht über die Liebe, wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme Gottes. Das war's. Mehr Gott gibt es in diesem Buch nicht. Davor und danach Loblieder für den jeweils anderen, aber nicht Loblieder für Gott. Das Hohelied hat 117 Verse und nur der Bruchteil eines einzigen Verses handelt von Gott. Gut, was macht man jetzt, wenn man eine Predigt übers Hohelied halten möchte? Kann man denn in einem Gottesdienst predigen, ohne von Gott zu sprechen? Kann man den einfach außen vor lassen? Kann ich, ohne über Jesus, Kreuz und Erlösung zu sprechen, einfach hier eine Predigt halten? Kann man in einer Predigt auch einfach über Liebe an sich reden? Das ist eine schwierige Frage. Da kann man sich doch vorher mal schon eine Frage stellen, und zwar, warum hat Gott uns das eigentlich so schwer gemacht? Er hätte ja gut dafür sorgen können, dass dieses Hohelied gar nicht erst in der Bibel auftaucht. Ich meine, an schmalziger Liebeslyrik gibt es auf dieser Welt nun wahrhaft keinen Mangel. Und es wäre ja auch kein Problem gewesen, diese Liebeslieder in einem gesonderten Band herauszubringen. Ja, dann haben wir auf der einen Seite die Bibel, dann kommt Ellen White und dann kommt Hohelied oder sowas. Dann haben wir schön drei Bände. Das kann man doch ganz locker neben der Bibel stehen lassen oder vielleicht sogar theoretisch ganz weglassen, weil, wie schon gesagt, ob wir da Hohelied haben oder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Shakespeare, vielleicht ein bisschen verliebten Schiller oder sowas, ja, Liebeslyrik bleibt Liebeslyrik. Was haben die Liebesbekundungen zweier Liebender denn so mit Gott zu tun, dass sie das Recht haben, in der Bibel aufzutauchen? Warum hat Gott zugelassen, dass es das Hohelied in der Bibel gibt? War das am Ende vielleicht sogar Absicht, um uns zu verwirren, damit wir rote Ohren kriegen, wenn wir denn in der Bibel so von vorn nach hinten durchblättern? Da gibt es einen großen Streit unter den Gelehrten. Eine sehr gängige und allseits beliebte Interpretation ist, die versucht, das zu glätten, ist, dass das Hohelied einfach ein Gleichnis auf Christus und die Gemeinde ist. Ja? Wir sind die Braut, wir sind quasi Sulamit und Gott bzw. Jesus ist der Bräutigam und das Hohelied ist dann so eine Metapher. Die reden dann miteinander, aber eigentlich redet Gott zu uns oder wir antworten zu Gott und am Ende ist es dann eben doch wieder ein Loblied zu Gott. Das Hohelied, so eine Metapher der Idealbeziehung zu Gott. Okay, versuchen wir das mal anzuwenden. Wenn ihr Lust habt, Hohelied Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Wie schön bist du! Deine Liebe macht mich glücklich, deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich will auf die Palme steigen und ihre reifen Früchte genießen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet. Und sie sagt dazu, deine Lippen will ich spüren, denn sie schmecken mir wie edler Wein. Ja, möge der Wein dich erfreuen, dass du ihn im Schlaf noch auf den Lippen spürst. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Christus und die Gemeinde, ja. Das klingt jetzt nicht nach Bibel, Lesen und Gebet. Aber zum Teil kann so eine Beziehung zu Gott zwischen Menschen ja tatsächlich auch recht intensiv werden. Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg zum Beispiel, die hat von sich geschrieben, dass sie war Nonne, dass sie ihre Ehe mit Gott auch körperlich vollzogen habe. Was auch immer das bei einer Nonne bedeutet. Ja, immerhin, sie war ja Nonne, da verheiratet man sich ja auch irgendwie mit Gott. Aber was genau das heißt, das überlasse ich eurer Fantasie. Aber die Idee, dass das Hohelied so ein Gleichnis zwischen Gott und der Gemeinde ist, die ist doch relativ umstritten. Und vielleicht habt ihr anhand dieses kleinen Bibeltextes auch schon gemerkt, warum das so ist. Und trotzdem ist das Buch in der Bibel. Es muss also doch irgendwie mehr sein als einfach nur ein Liebeslied, oder? Ist dort vielleicht nicht einfach Gott genannt, sondern wird dann irgendwie nochmal ein Bild oder ein Beispiel genommen? Es gibt noch eine andere Idee, wie man dieses Hohelied verstehen kann. Und zwar einfach als das, was es ist, Liebeslyrik. Es ist keine Metapher, sondern sind zum Teil sehr intime und sehr eindeutige Liebeslieder. Aber sie bringen etwas zum Ausdruck. Und das ist vielleicht sogar der religiöse Kern des Hohelieds. Das ist nämlich die Aussage, die Liebe bringt zurück ins Paradies. Liebe ist die Brücke von unserer Welt, die gefallen und fehlerhaft ist, zurück ins Paradies, in eine vollkommene Welt. Das wird an keiner Stelle so richtig deutlich gesagt. Also es gibt nicht irgendwo die Moral von der Geschichte. Aber es funkelt ein wenig aus den Zeilen heraus. Denn das Hohelied nimmt sich Dinge heraus, da kriegt man zum einen rote Ohren, zum anderen kann man aber auch rote Köpfe kriegen. Und das Hohelied klingt an vielen Stellen tatsächlich nach einem Garten Eden. Denn von einem Garten ist nahezu ständig die Rede. Beispiel Hohelied 4, Vers 12. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen, aber noch ist er mir verschlossen. Oh, jetzt kann man sagen, okay, bevor es hier zu vorehelichen Intimitäten kommt, sagt er ja noch rechtzeitig, der Garten ist mir verschlossen. Ja, und daraufhin sagt sie, komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die Früchte. Gut, das ist jetzt der Punkt für die roten Ohren. Ja, es geht also doch sehr eindeutig um bestimmte Dinge. Ein anderer Punkt, wo es um Garten geht, ist Kapitel 6, Vers 11. Ich ging hinunter ins Tal, in den Garten, wo die Walnussbäume stehen. Ich wollte sehen, ob die Bäume schon blühen. Also vorher wurde der Garten als Metapher benutzt für die Braut und an dieser Stelle geht es jetzt um einen richtigen Garten. Der Garten beschreibt hier zum einen körperliche oder emotionale Attribute. Hier werden die beiden sich gegenseitig, beschreiben sich die beiden gegenseitig mit Früchten, Tieren, Pflanzen und so weiter. Aber woher kommt das eigentlich? Wer schon mal eine Reise nach Israel angetreten ist, der weiß, dass das nicht so üppig ist da unten, wie man hier als Beschreibung vorgesetzt bekommt. In der Regenzeit gibt es schon auch Grün, besonders um den See Genezareth herum ist schon auch eine ganze Menge Grün. Aber die reichen, prallen Gärten, die hier beschrieben sind, die sind doch eher ein wenig überzogen. Aber das Hohelied weckt genau diese Bilder im Kopf. Wenn wir das lesen, dann haben wir ständig so einen reichen, ich sage mal, Schlossgarten vor mir. Das sind die Früchte, die Blumen und die Pflanzen, die Tiere, die dort beschrieben werden, die zeigen einfach, hier geht es um mehr als nur so ein bisschen Heimgärtnerei. Aber ich hole noch ein wenig weiter aus. Nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, Vers 16, da lesen wir über die Frau, Gott sagt zur Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, er aber wird dein Herr sein. Und mit diesem Punkt war für sehr, sehr lange Zeit die gesellschaftliche Stellung der Frau eigentlich festgeschrieben und zementiert. So wurden die Frauen über Jahrhunderte hinweg auch behandelt. Sie waren die Schwachen, die treu zu Hause auf ihren Mann warten, während er sich draußen bei der Arbeit oder auch woanders vergnügen konnte. Aber das Hohelied ist an dieser Stelle völlig anders. Er sagt im Hohelied in Kapitel 6, Vers 12 zum Beispiel, ohne dass ich es merkte, trieb mich die Sehnsucht zu meinem Mädchen hin zu meiner Liebsten. Und auch sonst liest man von ihm pure Sehnsucht, das reinste Verlangen, anstatt zu herrschen, wie es sich für einen Mann ja gebührt, über die Frau zu herrschen, verlässt er hier seine gesellschaftliche Stellung. Und ganz am Anfang des Hohelieds lesen wir ja sogar, dass er König war. Aber ob er das ist, König, Beamter, was auch immer da für eine Stellung im Raum steht, das spielt hier alles keine Rolle mehr. Beide stehen gesellschaftlich im Hohelied auf der gleichen Stufe. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo man einen roten Kopf bekommen könnte, nämlich vor Wut. Die Frau auf gleicher Stufe mit deinem Mann? Geht das überhaupt? Heute fällt uns das natürlich nicht auf. Ja, die Frauengleichberechtigung ist in sehr weiten Teilen schon vollzogen. Hier und da natürlich noch einmal sind noch ein paar Baustellen, klar, aber immer wenn man so, man redet ja von diesem Gender Gap in den Gehaltsstufen, das wird ja auch kleiner. Natürlich, was Führungspositionen angeht, setzen sich Männer gerne durch. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass Frauen biologisch die Kinder kriegen und Männer eben nicht. Das ist leider eine unfaire Verteilung, das gebe ich zu. Aber damals, wo wir heute sagen, okay, Männer, Frauen in der Liebeslyrik, gleiche Stufe und so, das lesen wir, das ist okay, aber damals war das ein Affront. Damals war das ein No-Go. Das darf man nicht so beschreiben. Ein Mann, der hat über die Frau zu herrschen, hier werden aber Mann und Frau vereint, beide auf die gleiche Stufe gestellt. Das ist ja fast wie im Paradies. Früher, als Mann und Frau geschaffen wurden. Und das Spannende daran ist, dass das keine schriftstellerische Leistung ist. Hier hat sich kein Shakespeare und kein Schiller oder Lessing mit einem aufklärerischen Geist hingesetzt und gesagt, wie bringe ich Mann und Frau auf die gleiche Stufe? Das ist nicht gewollt, sondern das ist einfach eine Leistung der Liebe. Wenn man verliebt ist, dann macht man das eben so. Dann ist da Gleichberechtigung und nicht nur Gleichberechtigung, sondern man unterstellt sich ja sogar dem anderen. Wie schon gesagt, in Hohelied Kapitel 3, da wird er noch als König Salomo beschrieben und da wird sogar gesagt, dass er auf einer Sänfte getragen wird, von 60 Männern umringt. Also wenn so jemand daherkommt, dann ist das schon ordentlich Eindruck, was da gemacht wird. Aber sonst ist er im Hohelied ganz anders unterwegs. Zum Beispiel Hohelied 2 und dort die Verse 8 und 9. Da sagt sie: Da kommt mein Geliebter, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel, schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor dem Haus, er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Wenn ihr schon mal eine Predigt vom verlorenen Sohn gehört habt, dann wird dort in der Regel gesagt, dass als der Vater dann dem Sohn entgegenläuft, das eigentlich unüblich ist. Man läuft nicht, das ist unehrenhaft, also nicht sonderlich würdevoll. Das ist ja nicht nur damals so, das ist ja auch heute noch so. Wenn man irgendwie durch die Gegend laufen möchte, dann zieht man sich gefälligst Sportkleidung an. Jemand, der durch die Gegend joggt in einem Arbeitsanzug, da fragen sich die Leute schon, was denn mit dem kaputt? Ja, oder ein anderes Beispiel. Stellt euch mal vor, Angela Merkel würde in der Ferne ihren Mann erspähen und fängt an, auf ihn zuzuhüpfen. Da würden wir sagen, das ist ein bisschen lächerlich. Das macht man nicht. Angela Merkel hat, auch wenn es ihr Mann ist, den sie immer noch liebt, würdevoll zu schreiten, wie es sich für ein Staatsoberhaupt gehört. Man läuft nicht. Und hier ist also Salomo, der sonst ja auch auf Händen getragen wird, von 60 Männern umringt, der fängt an, über die Berge zu hüpfen wie eine Gazelle, weil da seine Liebste auf ihn wartet. Und das alles, obwohl er wissen muss, dass er als König sich irgendwie auch damit lächerlich macht, all das nimmt er in Kauf, einfach nur, um mit ihr beisammen zu sein. Er beschreibt sie auch mit Worten, die das Ganze, diese Unterwürfigkeit unter sie und ihre Schönheit nochmal beschreibt. Hohelied Kapitel 7, die Verse 5 bis 6. Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Bad Ribbentor. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist schön und majestätisch wie das Karmelgebirge. Dein Haar schimmert wie Purpur. Deine Locken können einen König fesseln. Gut, ich gebe zu, heute ist es nicht so charmant, wenn man sagt, deine Nase ist wie ein Turm. Aber ein Turm hatte auch damals eine andere Bedeutung als heute. Türme waren dafür gebaut, Herrlichkeit und Majestät auszustrahlen, so wie die Türme in Frankfurt vielleicht. Sie waren dafür gebaut, die Zeiten zu überdauern. Sie waren Denkmäler, von denen man spricht, ein Tor und ein Turm bekam einen Namen, weil man nicht einfach nur sagt, das ist jetzt ein Wachturm, irgendein x-beliebiger Turm, sondern das ist ein Turm, der Ehre und Würde ausdrückt. Und wenn er sagt, deine Nase ist wie ein Turm, sagt er im Prinzip, deine Nase ist so schön, diese Nase wird auch in ihrer Beschreibung die Ewigkeit überdauern. Man wird noch in tausenden von Jahren über deine Schönheit sprechen, so schön bist du. Und was sollen wir sagen, er hat recht gehabt, wir reden heute drüber. Aber auch sie beschreibt ihn in ähnlicher Weise. Folgende Situation, er steht vor ihrer Tür und dann sagt sie: Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten. Doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich, er ist fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Bei ihrem Rundgang greifen mich die Wächter auf. Sie schlagen und verwunden mich, sie reißen mir das Kopftuch weg. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Liebsten findet, dann sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Okay, nochmal zum Mitdenken. Sie macht also die Tür auf, findet ihren Liebsten nicht mehr, hat irgendeinen Grund wegzulaufen. Sie sucht ihn, wird von Wachen aufgegriffen und offensichtlich irgendwie verprügelt. Und das ist kein Problem für sie. Sie beschwert sich nicht darüber. Sie will nur wissen, wo ihr Liebster ist und zu ihm. Also wenn das nicht Opferbereitschaft ist, was dann? Um so etwas von sich gegenseitig sagen zu können, um über die Hügel zu hüpfen, um sowas bereit zu sein, in Kauf zu nehmen, da muss man sich dem anderen unterstellen, den anderen höher und wertvoller achten als sich selbst. Und das kommt nur von Liebe wie im Paradies. Etwas anderes kann das nicht. Aber es kommt noch dicker. Wir können noch einen draufsetzen. Und jetzt kommt der Vers mit Gott. Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme Gottes. Liebe ist stark wie der Tod. Das ist mal eine Aussage. Seit dem Sündenfall ist der Tod unser ständiger Begleiter. Wir merken ja in uns selbst unsere eigene Vergänglichkeit, wie wir dahin welken, vielleicht am Anfang etwas langsamer als später. Wir hören von Krieg und Krankheiten und von Unfällen. Der Tod ist im Prinzip immer an unserer Seite. Wenn wir den Fernseher anmachen, dann gehen die meisten Geschichten dort um den Tod. Wenn man nicht gerade Reality-TV, aber dann ist es manchmal auch der Tod einer Beziehung. Der Tod ist eine Realität, die unser Leben bestimmt. Aber Liebe auch. Auch die Liebe ist Realität in unserem Leben. Auch die Liebe ist immer an unserer Seite. Wir hören von Hochzeiten und Familienglück. Die Liebe steht der kalten Fratze des Todes entgegen. Die Liebe überdauert auch die Zeiten und beherrscht auch diese Welt. Eine ganz witzige Geschichte aus meiner Heimat, aus Mecklenburg-Vorpommern, einfach nur als Anekdote dazu. Mecklenburg-Vorpommern hat sich lange dagegen gewehrt, christianisiert zu werden. Das mochte man nicht, weil das damals mit staatlicher Abhängigkeit zu tun hatte. Nun ja, dann gab es dieses eine Mädchen, diese eine Prinzessin, die der König von Mecklenburg damals heiraten wollte. Sie war die Tochter des Frankenkönigs. Und das Volk hat gesagt, okay, wenn unser König sie unbedingt heiraten möchte, dann lassen wir uns christianisieren. Naja, dann wurde das eben eingeführt, überall wurden Klöster und Kirchen gebaut, was dann eben so passiert, wenn man ein christliches Land wird. Und dann sagt aber der Frankenkönig, meine Tochter gibt's nicht. Oh, da gab's Aufstand. In Mecklenburg-Vorpommern gab es in den letzten 2000 Jahren genau einen Aufstand. Nicht mal, wenn wir die letzten 100 Jahre angucken, nicht mal zu Zeiten der DDR oder diese ganzen Montagsdemonstrationen. Das gab's in Mecklenburg-Vorpommern so nie. Aber es gab einen Aufstand und der war damals, als der König seine Prinzessin nicht abgekriegt hat. Da wurden die Christen wieder aus dem Land rausgeschmissen und es dauerte weitere 100 Jahre, bis sie erneut gesagt haben, ja, okay, gut, das mit dem Christentum ist vielleicht doch eine ganz gute Idee. Aber wenn das nicht Liebe ist von einem Volk zu seinem König und wenn ein König zu seiner Prinzessin, um so eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung in Kauf zu nehmen, was dann? Liebe bewegt eben auch die Gemüter und kann eben auch Staaten lenken. Der Tod mag Völker in Angst und Schrecken versetzen und sie bewegen, aber Liebe kann das eben auch. Und das Hohelied spricht vielleicht nicht direkt über Gott. Es macht aber eines klar, das Paradies, der Garten Eden, das, was wir Menschen verloren haben, ist dort immer noch zu sehen und kann dort immer noch erlebt werden, wo Liebe ist. Wo geliebt wird, wo Leidenschaft und Verlangen nacheinander sind, da kann man sich wahrhaftig und real wie Adam und Eva fühlen. Da gibt es keinen Unterschied. Da kann man erahnen, was es heißt, in einer perfekten Welt zu leben, im Paradies zu sein. Kurz gesagt, wer wissen möchte, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen sein mag, der muss sich einfach mal verlieben. Das klingt kitschig, ich weiß. Verheiratete wissen ja auch, das ist nicht immer paradiesisch. Manchmal fehlen Leidenschaft und Liebe und manchmal spielt er sich als Herrscher auf. Er belehrt seine Frau, sie hat natürlich Schuld. Die Frau sehnt sich nach ihrem Mann, ja, na klar. Er entzieht sich ihr, sie wird zynisch, er entzieht sich ihr weiter, sie wird zynischer und so weiter und so fort. Das ist nicht das Paradies, das ist uns allen klar. Das ist der Tod einer Beziehung. Aber ich habe mal gelesen, dass Jugendliche zumindest, was diese Liebe angeht, einen großen Vorteil haben im Entwicklungsspielraum hin zur Adoleszenz. Da sind die Hormone natürlich noch ein bisschen mehr am Werk und das führt dazu, dass Jugendliche Liebe viel intensiver empfinden können, als Erwachsene dazu in der Lage sind. Das zieht sich so etwa bis Anfang 20. Also wer sich bis dahin nicht verliebt hat, wird sich vielleicht nicht mehr ganz wie Adam und Eva fühlen, aber auch wenn, man kann dicht rankommen. Ja, es ist noch Hoffnung. Aber wir Erwachsenen, wir haben Angst davor, wenn Jugendliche sich verlieben. Denn wir haben Angst vor dem, was dabei rauskommt, was für Verhalten dann da im Anschluss sein mag. Und wir uns dämmert langsam, ja stimmt, so waren wir früher ja auch. Wir haben das auch gefühlt und wollten das auch alle. Und dann fangen wir ein, das in Grenzen zu setzen. Zu sagen, nein, bis hierher Liebe und dann muss es aber aufhören. Und das machen wir so lange, bis wir das Gefühl haben, die Gefühle unserer jugendlichen, viel zu jungen Kinder sind tot. Jawohl, wir können beruhigt schlafen gehen. Das Hohelied ist da ganz anders. Das Hohelied ist ein Loblied auf intensivste Gefühle. Ein sich berauschen am anderen. Natürlich mögen wir gern, wenn sie oder er sagt, ja, du bist wie Wein, ich berausche mich an dir, dass wir dann gerne sagen, ja, das bestimmt Traubensaft. Die berauschen sich ja nicht richtig, von wegen. Im Hohenlied geht es darum, betrunken zu sein vor Liebe, inklusive albernem Verhalten. Das Hohelied möchte unsere Leidenschaft wecken, füreinander und für den anderen. Das Hohelied möchte, dass wir uns anstecken lassen von dieser Liebe, wie sie im Paradies war, von dieser Macht, die stark ist wie der Tod, von dieser Fähigkeit, uns ins Paradies zurückzukatapultieren. Das ist die Aufgabe des Hohelieds in der Bibel, zu zeigen, was Liebe wirklich bedeutet und was passiert, wenn man ihr freien Lauf lässt, wie schön das sein kann. Fast Amen. Eigentlich könnte ich hier natürlich die Predigt beenden. Wir haben das Hohelied verstanden, die Kernaussage auch, aber eine Anmerkung möchte ich in der Predigt in einem Gottesdienst dann doch nicht rauslassen. Es muss am Ende irgendwie doch nochmal um Gott gehen. Nicht nur, dass die Liebe, die wir im Paradies bei Adam und Eva finden und von der hier im Hohenlied gesprochen wird, ja direkt von Gott kommt, sondern Gott hat genau das, was wir im Hohenlied lesen, ja auch getan. Und von daher ist es vielleicht keine direkte Allegorie, wie man sich das vielleicht wünschen könnte, aber es ist doch so etwas wie eine Metapher. Denn auch Gott hat seine geliebte Menschheit über sich selbst gestellt. Und auch er möchte, dass sich unser Verlangen nach ihm weckt. Und er macht aus dem Satz, Liebe ist stark wie der Tod, einfach den Satz, Liebe ist stärker als der Tod. Denn Gott hat dem Tod die Macht genommen. Als Jesus in Liebe auf diese Welt kam und sich in Liebe zu uns selbst geopfert hat, bis zum Äußersten gegangen ist, da hat er dafür gesorgt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern die Liebe weit darüber hinausgeht. In diesem Sinne schickt uns die Liebe nicht nur an den Anfang der Welt zurück ins Paradies, sondern auch weit über das Ende dieser Welt hinaus in ein ewiges Paradies. Und damit kann ich beruhigt sagen, Amen. Wir wollen beten. Herr, habe Dank dafür, dass wir uns verlieben dürfen. Habe Dank dafür, dass du uns die Liebe geschenkt hast, die uns so wunderbare Gefühle vermittelt und von der wir wissen dürfen, dass sie das war, was du am Anfang auch schon im Paradies geschaffen hast. Erinnere uns bei jedem Mal, wo wir Liebe sehen, dass das Paradies, das perfekte Leben ist. Und erinnere uns auch daran, dass du diese Liebe, mit dieser Liebe für uns zum Äußersten gegangen bist und uns durch diese Liebe auch in die Ewigkeit mit hineinziehst. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.